So im Gespräch.
Gast dieser Stunde ist Susanne Löbremann. Und Gast, finde ich, ist in diesem Fall eigentlich ein bisschen das falsche Wort. Weil Susanne Löbremann, du bist Mitglied der Unternehmensleitung von SoMedia, wo das Medienhaus, wo wir jetzt hier drin sind und in dem Studio, dem einen Teil vom Haus, das Interview aufnehmen, gehört auch die Aktienmehrheit deiner Familie. Ist das Haus also etwas wie dein zweites Zuhause?
Ja, das kann man sicher so sagen. Also das Unternehmen ist eigentlich seit Geburt mein zweites Zuhause. Ich habe auch noch immer so Druckerschwärze. Also ich schmecke immer noch den Druck. Und immer wenn ich in ein Druckzentrum reingehe, dann habe ich das Gefühl, da bin ich daheim.
Hast du viel mitmüssen, nämlich mit deinem Papa oder auch mit Willen?
Es ist einfach so gewesen. Also am Wochenende, auch wenn wir Skifahren sind, wir sind sicher vorne ins Geschäft. Und dann sind wir immer in der Druckerei rumgehuselt, wir drei Kinder. Und wir sind nach dem Skifahren auch nachher immer noch ins Geschäft und rumgehuselt, meistens in der Druckerei, weil das einfach der spannendste Teil war. Also von dem her, ja, bin ich mit der Unternehmung, mit der Familienunternehmung aufgewachsen.
Das Medienhaus, wo wir jetzt da drin arbeiten, wo die Zeitungen, das Radio, online, der Verkauf, alles, was da noch dranhängt, beheimatet ist, das ist rund etwa 2 Jahre alt, das war eine riesige Sache gewesen, sehr exponiert gelegen da jetzt auch in Chur West draussen. Ich werde oft gefragt, wie ist das eigentlich mit rund etwa 400 Leuten zum Zusammenarbeiten in so einem riesigen Klotz? Ist das angenehm? Wirst du das auch jemanden gefragt?
Ich werde auch jemanden gefragt, auch mehr wegen dem Lärmpegel. Und mir dünkt die grösste Herausforderung aus meiner Sicht, die wir hier hatten, das sind die kulturellen Herausforderungen gewesen. Also die verschiedenen Leute eigentlich aus Radio, Fernsehen, Online und Zeitung zusammenzubringen und auch dazu zu bringen, dass sie zusammenarbeiten. Weil man weiß ja auch aus der Psychologie, dass Zusammenarbeit, dass das eine sehr hohe Sozialkompetenz einfordert. Und ja, mit uns, das ist nicht ganz ohne, sage ich mal, ohne Auseinandersetzungen über die Bühne. Aber es ist toll, weil man hat alle Leute in einem Haus, man sieht sich permanent und ich habe das gerne, ich habe den Austausch sehr, sehr gerne mit den Leuten.
Also für die gelungene Sache, dass jetzt da eigentlich die Fäden oder sagen wir mal, die Arbeitswege zu den einzelnen Leuten, die sind nach, dass du die auch spürst besser.
Ja, weil es passiert eben auch viel außerhalb der Sitzungen, denkt mir. Also man begegnet sich, man trinkt einen Kaffee zusammen und man muss nicht unbedingt immer mit einer Traktandenliste rumrennen. Man erfährt auch sonst sehr, sehr viel mehr über die Leute. Man spürt es auch an der Atmosphäre. Man spürt auch, jetzt ist wieder etwas beim Radio nicht gut oder mit dieser Person nicht gut. Und das ist so das Zwischenmenschliche, wo mir halt sehr, sehr entgegenkommt vom Typ her.
Susanne Löbremann, du bist ein Teil von der SoMedia, von dem Unternehmen, das, sagen wir mal, Südostschweiz mit Medien beliefert. Das sind Radio, Zeitung, Online, Fernsehen. Welches Medium ist dir eigentlich am nächsten?
Oh, muss ich aufpassen.
Komm, ich stelle die Frage anders. Was für einen Bezug hast du zum Radio, Susanne?
Also Radio höre ich, Radio Südostschweiz höre ich sehr, sehr gerne im Auto. Aber ich muss sagen, ich bin aufgewachsen mit den Zeitungen, eben auch quasi in einer Druckerei geboren und aufgewachsen. Und das ist schon das Medium, das mir am nächsten ist, die Zeitung.
Und das Fernsehen?
Fernsehen ist ganz lang, vor allem in der Pubertät, ein wichtiger Bestandteil gewesen von meinem Leben. Aber heute habe ich schlicht und einfach keine Zeit mehr zum Fernsehen schauen oder tun das wirklich digital ausgesucht, meine Sendungen aufzeichnen und dann schaue ich die.
Online, ganz ein neues Medium, wo Inhalte, die von Radio, Fernsehen, Zeitungen generiert werden, wieder weitergegeben werden und so digital den Leuten präsentiert werden. Auch da setzt so Medien eigentlich drauf. Konsumierst du auch Online-Inhalte, jetzt gerade von unserem Haus?
Ja, ich konsumiere sehr, sehr viel Online-Inhalte, aber mehr so zwischendurch, durch den Tag. Also nicht, dass ich mich aktiv hinsitze und etwas lesen auf dem Bildschirm, sondern schnell schauen, was ist jetzt gerade passiert, tue ich mich auf dem Tag updaten. Aber auseinandersetzen tue ich mich immer am Abend mit den Zeitungen und die lese ich dann auch sehr, sehr vertieft.
Eigentlich kein Beschad, dass du nicht für eins der 4 Medien schaffst, sondern in der Unternehmensleitung drin hockst. Weil du bist besser ausgebildet als ich. Du hast die Journalistenschule in Luzern gemacht, das Matz. Eigentlich, du wirst prädestiniert, um wirklich an Front zu arbeiten. Keine Lust oder nie. Oder ist das überhaupt mal der Fall gewesen?
Ich habe beim Tagesanzeiger geschafft, also für den Tagesanzeiger, für die Sonntagszeitung und für die Finanz und Wirtschaft. Also es hat mich immer mehr den wirtschaftlichen Teil obwohl der wirtschaftliche Teil ist, auch immer der gesellschaftliche Teil hat mich interessiert. Heute darf ich ab und zu für das Bündner Tagblatt schreiben, den Klartext. Dort habe ich aber sehr, sehr viele Freiheiten. Mal das Publizistische gelustet mich, muss ich sagen, immer mehr. Aber ich habe einen grossen Respekt vor den Journalistinnen und Journalisten, sei es jetzt in den elektronischen, digitalen oder analogen Medien, die Tag für Tag ein neues Produkt auf den Markt bringen. Und ich finde, das ist eine schwierige Herausforderung.
Genau, so ein Gastkommentar von dir, so ein Klartext im Bündner Tagblatt, ist auch einer der Gründe, dass wir heute hier sind, dass ich dich eingeladen habe zu Susanne Löbermann in die Sendung. Er ist so im Gespräch zu dem, im späteren Teil von dieser Stunde. Ich möchte noch ein bisschen bei dieser Zeit bleiben, das hat mir gefallen, was du erzählt hast. Eben, ihr seid wirklich aufgewachsen mit der Zeitung. Ein Wort noch für die, die es nicht wissen, zu deinem Papa, Hans-Peter Löbermann. Er ist jetzt etwa so 76, schätze ich mal.
Ja,
gell?
Er ist 76. Er wird 76.
Danke. Er hat die Unternehmung aufgebaut, so wie sie heute ist, zusammen natürlich mit seinem Team. Das ist ein wichtiger Stein in den 80er Jahren, wo dein Papa die damalige Bündner Zeitung eigentlich übernommen hat, in seine Hände genommen hat und angefangen hat zu entscheiden, wie es geht. Von der Gasser AG war das damals. Kannst du dich noch erinnern an den Moment? In den 80er Jahren bist du so 10, 12 gewesen.
Nein, ich mag mich eigentlich nur noch, oder ich mag mich so wirklich sehr gut an den Zusammenschluss von der Südostschweiz erinnern, weil das war am 2. Juni 1997. Das war am Geburtstag von mir, wo eigentlich der Gesamtzusammenschluss war. Nein, es ist mehr so, immer so ein bisschen nebenbei gelaufen. Das Geschäft war immer ein grosser Bestandteil unserer Familie.
Noch kurz bleiben bei deinem Papa. Er ist eine grosse Persönlichkeit. Er hat viel gemacht, denke ich, gerade auch für die Südostschweiz, gerade in dem Bereich Medien. Er vom Lehrer, wo er ursprünglich ist, Chefredakteur, Unternehmer, Präsident, dann auch lange Jahre vom Verband Schweizer Medien. Man sagt ihm auch, er sei der Alpe Berlusconi, halt so das Monopolistische natürlich, wo ihm immer wieder vorgeworfen wird, wo er immer gekämpft hat, um das wieder zu legen. Er ist der ewige Rebell. Inwiefern hat der Papa dich geprägt, Susanne Löbermann?
Also mein Vater hat mich sicher sehr geprägt, also meine Eltern, beide haben mich sehr stark geprägt. Und man muss aber immer, sage ich mal, auch aufpassen, denke ich, dass man sich auch sich selber bleibt bei dem Ganzen. Dass man sagt, okay, man hat gewisse Bestandteile, sage ich mal, übernimmt man von den Eltern, aber man ist auch eine eigene Persönlichkeit mit eigenen Charaktereigenschaften. Und das führt, obwohl wir sehr ein gutes Verhältnis haben, mein Vater und ich, führt das auch manchmal zu Konflikten zwischen uns zwei. Aber es sind immer sachliche Konflikte, die wir sofort wieder lösen können, meistens.
Ich gesagt, du bist in der Unternehmensleitung von der SoMedia und bist noch für Crossmedia verantwortlich. Was ist mit dem genau gemeint? Ich denke, die Leute, die Hörerinnen und Hörer, werden nicht genau etwas anfangen können mit dieser Bezeichnung.
Also es ist eigentlich ein Job oder eine Aufgabe, die ich im Moment habe. Das ist also ein bisschen auch eine Türöffnerfunktion. Das sind Grosskunden, die ich zum grossen Teil betreue, wo ich auch die Dienstleistungen und Produkte von der SoMedia präsentiere. Und wo ich auch aktiv in Verkauf eingebunden bin, was mir auch sehr, sehr viel Spass macht.
Also wirklich so, eben Kundenpflege trifft das, glaube ich, auch, was du eben machst, gell? Dass du wirklich mit diesen Leuten schaust, wie können wir zusammen arbeiten.
Genau, also wirklich Akquisition, in welchem Bereich kann man zusammen arbeiten. Es kommt dann, ja, es ist dann immer hoffentlich bis zum Vertragsabschluss.
Dein Papa, wer mit dem Stock hat oder ich jetzt auch jetzt relativ lang schon da bin, ich war immer sehr beeindruckt gewesen, weil also vor ersten Minuten, als ich im Radio Gries noch damals geschafft habe, ist er reingekommen und gesagt, «Grüezi, Frau Balzer, quack, quack, und da bin ich, und ja, was machen Sie? Haben Sie schon gehört?» und so. Also ein richtiger Patron. Er hat mich immer sehr beeindruckt. Er hat das Gefühl, wow, der weiss genau, was du machst, wo du bist, und unter diesen tausenden Mitarbeitern, die es natürlich doch sind. Hast du so etwas auf deine Visitenkarte übernommen, wie dein Papa das macht?
Ja, was mich immer, eben auch, das ist genau das, was mich immer sehr beeindruckt hat. Er ist überhaupt nicht jemand, der arrogant oder distanziert ist, sondern er ist immer näher. Er ist auch immer sehr direkt, was nicht immer angenehm ist, aber angenehmer, zum einen Konflikt austragen. Und das Persönliche, eben darum finde ich auch die Familienunternehmungen so wichtig, das Persönliche, dass man die Leute kennt, dass man die Leute schätzt und dass man nicht arrogant überkommt, das finde ich. Ja, das schätze ich sehr an meinem Vater, unter anderem.
Du hast deine Mama auch erwähnt, die eben euch oder die jetzt im Speziellen genauso geprägt hat wie der Papa auch. Du hast noch zwei Brüder, du bist Sandwich drin, der Silvio, du Susanne und dann der Bege. Wie sind wir aufgewachsen, Doma Dems?
Wir sind ganz normal aufgewachsen. Also mein Vater war am Anfang Journalist und wir sind in einer Reihenfamilienhäuschen aufgewachsen. Und ja, also ganz normal in Primarschule.
Hobbys gehabt, irgendwie Sport oder Jugendverbände?
Also ich habe lange Jahre Ballett gemacht, habe Giga gespielt. Das sind so meine zwei Hobbys gewesen. Und viel geschritten mit meinen Brüdern.
RSO im Gespräch.
Susanne Lübremont, sie ist Gast diese Stunde der Sendung RSO im Gespräch. Wir haben schon viel über dich erfahren, eben, dass du zum Beispiel als Kind aufgewachsen bist, natürlich mit dem Medium Zeitungen, dass ihr in dieser Fertigungshalle drin gewesen, wo die Zeitungen gedruckt worden sind. Ganz schöne Bilder. Stopp, lieber, sind wir ein bisschen bei deiner Primarschulzeit in Domat-Ems. Du hast zwei Brüder, bist Sandwich drin. Dann hast du nach der Primarschule die Sekundarschule gemacht. Mhm. Wie ist dort weitergegangen?
Dann habe ich das KV, also ich bin dann noch ins Welschland, habe dann noch eine Bügelausbildung, nein, wirklich eine Haushaltsausbildung.
Wir sagen daheim Rüebli-RS.
Genau, Rüebli-RS habe ich gemacht. Und dann habe ich das KV angefangen und ich habe aber gewusst, dass ich eigentlich will die Matura machen in dieser, in meinem Leben, Zweitweg-Matura. Und das ist dann, dann habe ich dann das KV abgebrochen und habe dann das Lehrerseminar gemacht. Damals war das in Chur noch verbunden gewesen mit der kleinen Matura. Und dann habe ich mich dann für die angewandte Psychologie entschieden.
Jemals Schule gegeben?
Ja, ich habe vikarisiert. Während meinem Studium habe ich das Geld so verdient, dass ich Stellvertretungen gemacht habe.
Und dann die Entscheidung, zum Psychologiestudium zu machen, hat es da einen bestimmten Grund? Oder hast du einfach gefunden, das ist noch etwas, was mich interessiert?
Ja, ich finde Psychologie ist hochspannend. Also wirklich, eben Menschen interessieren mich, der Umgang mit Menschen. Aber ich muss sagen, die Entscheidung, die hat auch zu gewissen Konflikten geführt innerhalb von der Familie. Mein Vater hätte gerne gehabt, wenn ich die HSG oder wenn ich ein Jus-Studium gemacht hätte. Aber ich habe mich dann schlussendlich durchgesetzt.
Du hast es vorher schon erwähnt, Familie, das steht bei euch ganz hoch geschrieben und eben die Unternehmung, die auch als Produkt ist von dieser Familie. Dann kommt immer so die Frage für Nachfolge, oder? Dann schauen dann die Eltern mal so. In dem Fall ist es auch schon früher formuliert worden, die hey, ich hätte den Freude, wenn du mal einsteigen würdest.
Es ist vielleicht nicht so offen formuliert worden. Es ist mehr immer so ein bisschen eine implizite Erwartungshaltung gewesen. Aber es ist für mich schwierig, dass ich im Nachhinein noch nachzuvollziehen. Aber mir hat schon gedacht, er hat Freude gehabt, wenn man geschrieben hat. Oder er hat Freude gehabt, wenn ich Ökonomie studiert habe. Aber ich hole das heute ja noch.
Genau, du bist immer noch dran an die Ausbildung. Genau. Komm, ich bleibe jetzt noch mal bei der Psychologie. Ist das so ein bisschen ein Revolutionstudium gewesen?
Also, ja, Psychologie war so etwas gewesen. Also, habe ich gedacht, da habe ich sicher nichts mit Mathe zu tun. Bis ich dann gemerkt habe, dass ich das Grundstudium 2 Jahre nur aus Statistik bestanden hat und sie dann auch gesiebelt haben im Grundstudium, nur über die Statistik. Und nein, ich glaube, ich hätte jetzt nicht 5 Jahre durchgehalten, wenn es jetzt nur ein Proteststudium gewesen wäre. Und das bringt auch nichts.
Rückblickend denkst du, ist das eine gute Basis gewesen?
Ich denke, für mich persönlich war das eine gute Basis gewesen, aber ich finde jetzt im Zusammenhang mit dieser Ausbildung an der HSG, die ich jetzt mache, finde ich, ist es eigentlich eine optimale Kombination. Also, ich würde mir das heute schon nochmal überlegen. Für mich ist die HSG schon etwas wie der heilige Gral. Oder? Das ist für mich schon, ja, vielleicht im Nachhinein hätte ich vielleicht gescheiter studiert. Das kann ich ja da heute mal zugeben. Meinem Vater gegenüber habe ich das nie zugeben.
Aber eben, wie es so ist in diesen Momenten, weil man halt eben genau das Gegenteil von dem, was die Eltern eigentlich wollen. Du bist dann aber schlussendlich noch am Medienausbildungszentrum in Luzern gelandet. Also gleich so ein bisschen eine Annäherung, ein bisschen eine Friedenspfeife mit dem Papa, wo das jetzt noch so ein journalistisches Know-how dir wirklich aneignest.
Ja, das hat mir auch enorm viel Freude und Spass gemacht, ja.
Ich kann mir vorstellen, wenn man mit dem Namen Lebrumont ans Metz geht in Luzern, da ist man irgendwie wie ein rotes Tuch, weil alle, die dort drin sind, wollen irgendwo an so einer Stelle und dann gibt es aber gleich der Südostschweiz-Unternehmung, wo halt Stellen gibt. Wie war das für dich?
Ich glaube, das ist das, was ich vorhin ein bisschen erwähnt habe. Ich glaube, man muss aufpassen, eben wenn man aufpassen, wenn man gerade so starke Eltern oder einen starken Vater hat, dass man sich wirklich sagt, das bin ich, das sind meine Charaktereigenschaften und ich will nicht versuchen, oder es ist fatal, wenn man versucht, die eigenen Eltern zu kopieren. Und ich habe das Gefühl, die Leute haben dann relativ schnell gemerkt, okay, das ist Susanne, das ist nicht der Hans-Peter. Und, aber es gibt natürlich immer Leute, die halt gewisse Stereotypen haben. Und das ist auch in Ordnung.
Also, ich kann gar nicht genau heranschauen, was ist wirklich da los.
Genau.
Hey, dann geht's aber, wir sind beide gleich alt, haben wir herausgefunden, genau. Beide 72er-Jahrgänge. Mit der nötigen Lebenserfahrung, die so noch dazukommt, das geht eigentlich immer ringer, nehme ich an, in dem Fall. Dass du wirklich weißt, hey, das ist Susanne und Susanne will da durch.
Genau, ja. Und das kann ich heute auch kommunizieren, so meinem Vater, weil mit uns sammelt Patro haben ein bisschen die Schwierigkeit, dass man sich fast nicht getraut, ihnen noch etwas zu sagen, weil sie halt so eine starke Position haben. Und das braucht dann schon eine sachliche, fundierte Argumentation, wo man dann sagt, nein, ich sehe das anders. Und stoßt auch nicht immer auf eine wahnsinnig grosse Gegenfreude im ersten Moment.
Genau, das ist im ersten Moment. Aber auf den zweiten Blick ja. Dann eigentlich ist es dann eben gleich gelernt genau. Und eigentlich gut. Mir kommt in dem Moment kommt mir immer ein Sketch von Emil in den Sinn, wo er bei der Feuerwehr ist, Feuerwehrabend hat, und dann sagt er, alle wollen ja Feuerwehrleiter rauf, alle. Und wenn sie da oben sind, sind sie muss bei allein. Das ist genau das Bild, gell?
Ja, genau.
Dort ist die Luft eben nicht so verrückt angenehm. Nein. Dort haben wir andere Probleme. Gut, lassen wir uns den Stab bei Matz in Luzern. Nachher hast du schon erzählt, hast du verschiedene Volontariate gemacht. Wie hast denn du den Weg Susanne Löbremont wieder zurückgefunden in die Unternehmung? Gibt es da genau ein Datum, wo man kann sagen, okay, da hast du Susanne Löbremont wieder in die Unternehmung eingestiegen?
Also mein Vater, komm, habe ich abgeschlossen, haben mir meinen Vater angerufen. Und hat mir einen Job angeboten, Februar 2005, und hat gesagt, du, ich würde gerne, dass du die Leitung von der damaligen Südostschweiz Publicitas übernimmst. Das sind rund 70 Leute, die dort geschafft haben. Und dann habe ich gesagt, ja, wie lange habe ich zum Überlegen? Er hat gesagt, du hast eine Nacht zum Überlegen. Und ich habe eigentlich die Antwort schon gewusst, aber ich habe gedacht, so, jetzt lasse ich noch mal eine Nacht warten.
Du hast gewusst, dort schon, dass du ja
genau,
sagst.
Okay. Genau.
Hat das greift in dir drin? Also hast du immer so gewusst, okay, ich sammle jetzt hier einen Stein, da und dort und am Schluss eigentlich, doch, kann ich es mir vorstellen, um in der Unternehmung zu mitschaffen?
Ich habe eigentlich eine Weile lang, so während der Pubertät und Studium, habe ich gesagt, nein, ich will nicht zurück nach Graubünden, ich will auch nicht zurück in die Unternehmung. Für mich war Zürich eine super Erfahrung. Noch heute habe ich sehr eine enge Beziehung zu Zürich. Ich habe auch noch viele Freunde hier. Und ich glaube, es wäre vielleicht noch gut gewesen, wenn ich sogar einmal ins Ausland gegangen wäre. Ich finde, es ist einfach für Bündner oder überhaupt Leute ist es einmal wichtig, zum Weggehen und einfach einmal in einem anderen Kontext zu leben. Ich finde, das gibt einem noch mal eine andere Lebenserfahrung. Und wenn ich heute jünger wäre und noch keine Familie hätte, dann würde ich das machen. Und meinen Kindern würde ich das sehr, sehr, sehr ans Herz legen.
Da wären wir bei einem weiteren Stichwort, wo wir in dieser Stunde auch noch natürlich darüber reden. Und zwar Familie. Du hast zwei Kinder, das gerade erwähnt. Mhm. Der Nikolai ist 9.
Ja.
Und die Julia ist schon 8.
Nein, 7. Aber sie sind 17 Monate. Also sind relativ nah aufeinander.
Genau. Erste und zweite Klasse, deine beiden Kinder. Wie du die organisierst, das nimmt mich Wunder, weil ich stecke eigentlich in ähnlicher Schule, genau. Ebenfalls Kinder, ebenfalls teilweise berufstätig. Aber es ist spannend, wenn wir das beide eben ganz anders managen.
RSO im Gespräch.
Radio Südostschweiz, losender Gast der Stunde ist Susanne Löbremont. Sie ist in der Unternehmensleitung von der SoMedia und verantwortlich Cross-Media-Verkauf und Kundenbeziehungen. Susanne, wir haben schon ganz viel über dich erfahren. Wir sind ein bisschen dort drin, dass du nicht nur eben hier schaffst. Wie viel Prozent eigentlich schaffst du für die SoMedia?
100.
Genau, 100%. Du bist auch Familienfrau, hast zwei Kinder, die Julia und der Nikolai. Sie sind 7 und 9. Wohnst in Chur. Ein Mann, der André, ist natürlich auch noch mit drin. Also das volle Programm
und
eigentlich.
Zwei Buben,
genau. Und seine zwei Buben, ja. Genau. Das volle Programm. Ja. Wie organisierst du dich, wenn du sagst, ich arbeite 100%?
Also ich habe ehrlich gesagt jemanden daheim. Also am Anfang, wo sie noch nicht in den Kindergarten und die Schule gegangen sind, hatte ich eine Krippenlösung. Hatte ich sie in der Krippe drin und nachher habe ich dann jemanden für daheim.
Ja. Sonst geht das gar nicht, denn du kannst dich ja nicht halbieren. Du kannst nicht da sein, gleichzeitig daheim.
Ja, das ist ja so. Und mit uns Tagesstrukturen, eben gerade wenn die Kinder, eben das weisst ja du, gerade genau, wenn Kinder krank sind.
Es wird nicht einfach.
Nein, es wird nicht einfach. Gerade wenn Kinder krank sind oder etwas haben, dann muss ich einfach wissen, dann kann ich arbeiten und die Kinder sind gut versorgt.
Also kannst du morgen um 8 Uhr, kannst du Termin wahrnehmen, durchgehend bis am Abend und dann, und dann geht es aus und lieber mal heim und Wäsche aufhängen und kochen. Oder, weil bei mir läuft das so, oder? Dann gehe ich dann heim und dann wird zuerst einmal der Haushalt noch in Schuss gebracht. Ist das bei dir auch so? Oder geht das weg? Macht das für dich jemand?
Also ich habe noch eine Putzfrau, ehrlich gesagt, die auch zweimal
du musst dich nicht entschuldigen, das geht gar nicht, das kannst du nicht. Ich meine, ich mache das, ich finde das nicht so lustig, beides Thema.
Das kann ich mir vorstellen. Nein. Und ich tue aber am Abend immer mit den Kleinen zusammen kochen. Mhm. Aber etwas Einfaches, Omelette oder irgendwie Spätzle oder was denn gerade ist. Weil ich finde das lässig, mit den Kleinen zu kochen. Und dann findet auch immer das Gespräch statt. Und ich schaue auch, dass ich am Mittag wirklich daheim bin. Also Mittag mit ihnen essen.
Okay. Also so Ritual in dem Fall, wo ganz eine wichtige Rolle spielen. Mittagessen, ja. Am Abend kochen. Und so die Organisation mit Schule jetzt natürlich schon. So, weißt, so, wenn die Eltern schreiben, heimkommen und Hilfe, die Flut und super. Und jetzt muss ich das wieder mitgeben. Und jetzt gehen sie auf die Eis und dann gehen sie wieder bröteln.
Ja, Katharina, wie machst du das?
Du siehst, das ist ein riesen Teil. Also ich muss ihn brutal organisieren. Die Kinder fragen immer, warum schreibst du immer alles in die Agenda, Mama? Dann sage ich, damit ich eure verschiedenen Anlässe natürlich nicht vergesse. Ist das auch etwas, was bei dir halt auch noch auf den Haufen oben drauf kommt? Oder wie organisierst du dich da?
Also zum Teil organisiert meine gute Seele das. Das ist Brigitte, die mir eine riesen Unterstützung ist. Und zum Teil tue ich das selber. Eben, es ist halt sehr, sehr durchtaktet. Und ich finde das auch sehr spannend, wie du das machst. Mhm. Oder es gibt auf dem Schweizer Fernsehen, jetzt gerade letztens einen Talk gegeben, über traditionelle Familienmodelle und modernere Familienmodelle in Anführungs- und Schlusszeichen. Und dann sieht man schon, dass die Wochen natürlich wahnsinnig durchtaktet sind.
Ist es gut gewesen?
Ja, ich habe einfach eindrücklich gefunden, dass es verschiedene Modelle gibt und es steht keins hinten an. Also es ist nicht eine Bewertung von einem Modell, sondern das kann alles funktionieren, wenn man sich entsprechend organisiert.
Ich arbeite 30% und das ist natürlich, da bist du so weder Fisch noch Vogel. Weißt,
aber auch streng.
Ja, auch streng, natürlich. Aber dann eben nicht die ganze Kiste, nicht die 100%. Jetzt wird viel, gerade jetzt auch aktuell am Internationalen Frauentag, ist halt gesagt worden, eine Frau zum Karriere machen muss mindestens 80% arbeiten. Ist das so? Erlebst du das auch so?
Ich glaube, es braucht eine gewisse Präsenzzeit. Ja. Ich finde, 60% finde ich am Limit, 80% finde ich geht. Obwohl man muss auch sehen, früher haben natürlich Männer, wo Karriere gemacht haben, natürlich sehr, sehr einen grossen Teil haben die im Militär verbracht. Und das ist auch gegangen. Und ich finde, die Wirtschaft und auch die Politik, die müssen immer noch bessere Rahmenbedingungen schaffen für Leute, die 80% ausser Haus arbeiten wollen. Und ich finde, das geht. Also, ich finde es einfach schade, dass wir noch so wenige Frauen in Verwaltungsräten haben, so wenige Frauen in Geschäftsleitungen. Jetzt sieht man es wieder bei dieser Rentenreform, oder? Die häufig alleinerziehend sind oder die kleine Pensen geschafft haben, die brauchen nachher, müssen nachher eine Ergänzungsleistung beantragen im Alter, leben dann am Existenzminimum. Das sind leider Gottes meistens Frauen, obwohl auch die ganz Leben lang geschafft haben, im Haus und ausser Haus.
Bist du vor der Entscheidung gestanden, mal, Susanne Löbermann, ob du überhaupt arbeiten willst? Oder ist das für dich immer klar gewesen? Weil ich denke, du kommst eigentlich aus einer Familie raus, die Mama war daheim, der Papa hat Vollgas gegeben.
Ich habe dort, wo ich den Job angenommen habe, also die Südostschweiz Publicitas, die Geschäftsführung, habe ich meinem Vater gesagt, dass mein Wunsch ist, wenn es alles so läuft, wie ich das gerne möchte, dass ich mal Familie haben möchte. Aber mein Wunsch ist es auch, dass ich weiterarbeiten kann. Und ich bewundere all die Frauen und Männer, die können ganze Woche daheim sein. Ich würde das psychisch nicht auf die Reihe kriegen. Also ich habe auch immer Mühe, um mich selber zu strukturieren. Und das ist ein Bestandteil für mich, wo mir auch viel Motivation gibt und viel Freude macht, dass ich ausser Haus arbeiten kann. Aber das hat auch nichts mit der Bewertung zu tun, ob jemand daheim schafft oder ausser Haus schafft.
Genau, wie du vorher schon gesagt hast, dass es eigentlich wirklich jedem überlassen ist.
Genau.
Auch wie man das sich zurechtlegt. Gibt es eigentlich einen Haufen Frauen, wo du jetzt auch kannst sagen, hey, mit denen kann ich reden. Die arbeiten auch so viel wie ich, haben auch noch Familie hinten dran und sind irgendwie so in geografischer Nähe drin. Gibt's da, hast du da mit Frauen Austausch?
Ich habe mit vielen Frauen Austausch, aber das sind eigentlich Frauen aller Couleur. Also das sind Frauen, die, sage ich mal, 100% daheim arbeiten oder Frauen, die 60% oder 80% draussen Haus arbeiten. Also das Modell, das ich wahrscheinlich lebe, ist wahrscheinlich eher noch ein bisschen die Ausnahme im Moment. Und ich habe auch das Gefühl, man spürt, im Moment sind die traditionellen Rollenbilder sind auf dem Prüfstand, aber auch die Berufsbilder sind auf dem Prüfstand. Also im Moment, denkt es mir, gibt es wie so einen Gap. Ich weiß nicht, wie du das erlebst. Und es sind auch ganz viele Ängste umeinander. Also man wird auch zum Teil angegriffen von traditionellen Müttern und traditionellen Vätern.
Hey, du lässt deine Kinder im Stich? So richtig, direkt? Okay, richtig. Das gibt es echt?
Das gibt es, ja. Und die auch sagen, eben, dein Kind wird fremd betreut. Und die haben einfach wahnsinnig Mühe mit dem Begriff fremd betreut, weil das, was du, also das ist ja bei dir auch, das, was dir am nächsten ist, das sind eure Kinder.
Du gehst sicher nicht aus dem Haus, ohne dass ihr jemand beigibt, deine Tagesmutter rum ist und und der Kinder schaut, ob sie einen Fieber haben oder ob alles gut läuft natürlich. Ja. Ah, okay, das, solche Sachen gibt es echt noch?
Ja, das gibt es, ja.
Puh, was sagst du denen?
Ich habe gelernt, wie im Judo gewisses Mal, da tut man einfach den Schwung weiterleiten. Also man tut gar nicht sich gross äußern, weil es sind meistens Leute, lustigerweise, die einem nicht kennen, die nichts mit einem zu tun haben.
Ja. Ja, also wo gar nicht richtig eigentlich heranschauen und zuerst noch fragen, wie ist es denn, wie läuft es bei dir?
Ja, und einfach gewisse Stereotypen haben von Berufstätigkeit, Karriere, geil, sage ich mal in Anführungs- und Schlusszeichen, super ehrgeizig, super leistungsorientiert. Und die einfach sagen, eine Frau, wenn sie geboren hat, ist sie einfach daheim, Punkt, fertig. Dann hat sie sich mit dieser Rolle quasi einzufinden.
Starker Tabak. Ich denke aber, es gibt auch bei dir auch so die Tage, wo du findest, oh Gottes Willen, wieso muss ich jetzt arbeiten? Ganz normal einfach, der blanke Wahnsinn, oder?
Ja, aber es gibt auch die Tage, wo ich sage, ich bin froh, dass ich arbeiten.
Wie bald ist du eigentlich Balance zwischen Familie, Arbeiten, eben so Life-Work-Balance? Weil das kommt ja dann, wenn man so viel schafft, kommt das ja schon noch, finde ich, noch oben drauf, dass man dann dann eben nicht zu viel sich ins Ganze hineingeht. Weil so ein Unternehmen frisst einem auf oder der Job wird einem auffressen.
Ja, es ist, wie du vorhin gesagt hast, je älter man wird, desto besser mag man sich auch einteilen und lässt sich nicht mehr so von allen Problemen oder allen Situationen immer gerade aus dem Takt rausbringen. Und man lernt auch immer mehr zu schätzen, denkt es mir, dass man gesunde Kinder hat, dass man in einer schönen Umgebung leben darf, dass man einen super Job hat. Und einfach auch mal dankbar sein für das, was man hat. Weil, eben, wenn man dann so Sendungen sieht über kranke Kinder oder Artikel liest, oder über gewisse Lebenssituationen, über Krieg in Syrien, dann denkt man, also, ich lebe schon im Paradies.
Also auch grosse Dankbarkeit, die man da halt durch das immer wieder feststellt. Schön. Was denkst du, haben es unsere Mütter einfacher gehabt? Dort war klar. So geht's. Du bist daheim, du hast Kinder und machst das dort alles gut und recht.
Ich mag mich nur an meine Großmutter erinnern. Sie hätte gerne eine Buchhändlerausbildung gemacht und sie hat das nicht machen, weil man einfach gesagt hat, schau, das lohnt sich nicht für dich, weil du wirst heiraten und dann bist du eh versorgt. Und sie hat dann später in einer Buchhandlung geschafft. Einfach so ist sie dann angestellt gewesen. Und mir dunkt's, nein, die Situation ist, glaube ich, für die Männer und für die Frauen nicht einfach gewesen. Weil die Männer haben ums Verrecken müssen, existenziell sie kommen sicher. Und die Frauen, obwohl sie vielleicht gerne während also außerhalb vom Haus arbeiten oder wenn sie gerne einen anderen Wunsch gehabt hätten, dann haben sie das nicht dürfen leben. Finde ich eine schwierige Situation. Und dann kommt natürlich noch damals die wirtschaftliche Situation dazu. Also mit der AHV, mit der Pensionskasse, all das, wo dann die Frauen nicht profitiert haben. Und wenn sie zu einer Scheidung gekommen sind, sind sie natürlich wahnsinnig abhängig vom Mann. Oder? Und haben am Anfang, viele Frauen haben dann stark unten durch müssen. Die Männer umgekehrt, die dann ihre Kinder nie gesehen haben.
RSO im Gespräch.
Radio Südostschweiz losender. Jede Woche gibt es bei uns ein Gespräch mit einem Gast. Diese Stunde haben wir Susanne Lebrumont schon ein bisschen kennengelernt. Sie ist Mitglied in der Unternehmensleitung SoMedia und du schreibst auch ab und zu einen Gastkommentar im Bündner Tagblatt. Und der letzte, den du geschrieben hast, am 9. Februar dieses Jahr, der hat mir sehr zu denken gegeben, ist mir sehr nachgegangen. Denn du hast dort geschrieben, dass du im Kindergartenalter und später auch als junge Frau sexuell missbraucht worden bist. Jetzt haben wir schon im Vorfeld abgemacht, dass wir eigentlich nicht über die Opferrolle oder über die Täterrolle gross reden, sondern an den Umgang mit dem Thema an einem für sich. Mir hat es dann also recht verwünscht noch eigentlich. Denke, man weiß, es passiert ganz viel. Die Dunkelziffer ist riesig. Man weiß aber sicher von über 4'500 Fällen jedes Jahr in der Schweiz. Ja. Dass jetzt plötzlich sich jemand outet, den ich eigentlich kenne, der gleich alt ist wie ich, das hat mich auch berührt. Warum hast du das Coming-out gemacht?
Wow. Also ich habe mir das lange überlegt und habe das auch mit meinem Mann besprochen. Mir waren es verschiedene Punkte gewesen. Der eine war, es hat eine spannende Sendung gegeben, Sternstunde Religion, wo dann die ganze Thematik sexueller Missbrauch oder ein Teil von dieser Thematik aufgezeigt haben, sexueller Missbrauch. Und das ist eigentlich schlimmer, wenn man im Geheimen eine Familie hat, als wenn man Kinder sexuell missbraucht. Das Zweite war im Wahlkampf von Trump. Mhm. Dort ist ja die Thematik nochmal hochgekommen. Und dann hat man diesen Frauen Wahlkampfpropaganda vorgeworfen. Und das Dritte war die Dokumentation Philipp Gurt über das Waisenhaus in Chur. Aber eben, es ist niemand da vom Waisenhaus, oder? Aber wenn das alles stimmt, wie die Kinder und Jugendlichen dort aufgewachsen sind, dann ist das einfach, dann berührt einem das extrem. Und mir denkt es einfach, bei uns in der Gesellschaft ist man relativ hilflos dem Thema gegenüber. Und es gibt in der Psychologie zahlreiche Studien. Man weiss, wie die Opfer-Täter, also man forscht dort auch intensiv, wie die Opfer-Täter-Beziehung ist. Und ja, mir jetzt einfach gedacht, wieso kann man nicht das in eine Erziehung einfließen lassen und sagen, schau, das ist dein Körper und darüber bestimmst du. Und einfach das auch als festen Bestandteil mit reinnehmen und nicht immer so haha, hihi und so. Ja, es tut mir für jeden leid, wo das passiert. Und das ist, ja.
Also sind Sie jetzt da richtig festgemerkt, das ist ein Tabuthema. In den Bereichen, soll ich dir jetzt schreiben, soll ich dir jetzt das sagen, dass mich das bewegt? Wie sind denn die Reaktionen eigentlich gewesen überhaupt auf das Schwarz-Weiß in der Zeitung?
Also das haben wir lustigerweise Männer geschrieben. Und zwar sehr, also sehr, ich hatte sehr schöne Rückmeldungen gehabt, die auch selber Familienväter gewesen sind und gesagt haben, eben, sie hoffen, dass das ihnen wahnsinnig leid und sie hoffen, dass das bei ihrer eigenen Familie nie passiert. Oder und das finde ich, und da finde ich, sind wir auch als Medienunternehmen auch gefordert, dass wir sagen, der Tatbestand gibt es und das ist nicht gut und das sind die Mechanismen. Und so kann man eigentlich die Kinder und Jugendlichen schützen. Und zum Beispiel die AIDS-Hilfe Graubünden macht ja sehr viel dazu, dass sie die Jugendlichen auch dazu animiert, zum Nein sagen oder wie kann man eigentlich das eigene selbstverständlich zu der emotionalen Gefühlswelt eigentlich herstellen.
Du hast den Philipp Gurt erwähnt, wo man den Doc-Film gesehen hat, auch jetzt dieses Jahr. Und er hat das, merkt man bei ihm, ist wirklich wichtig, ihm liegt am Herzen, dass er Menschen, die Ähnliches erlebt haben wie er, dass er die stärkt, dass er sagt, hey, ihr seid im Fall schon okay. Ihr habt einfach den Umstand, der euch halt prägt, aber ihr seid okay. Hast du auch so eine Botschaft, dass du sagst, ich will zum Beispiel der Frauen, wo Ähnliches passiert ist, sagen, hey, ich bin jetzt auch eine.
Ja, eben, es ist immer ein bisschen schwierig. Ich will immer weg von dieser Opferrolle, sondern einfach sagen, ja, das ist okay und das ist passiert. Und das soll man aber auch thematisieren, ein Stück weit in der Familie. Wie können Kinder, die eigenen Kinder oder auch Kinder aus der Gesellschaft damit umgehen? Ja.
Gibst du mir gerade Stichwort, deine Tochter ist 7,
ja.
Julia. Wie tust du konkret jetzt mit ihr das besprechen? Oder, ich meine es noch indirekt. Nicht, dass du nicht her und sagst, Pamphlet, das ist mir auch klar. Aber auf was schaust du? Wo bist du sensibel?
Also ich finde es halt, das Wichtigste bei den Kindern finde ich halt wie das soziale Fundament. Oder? Also das nehme ich an, das ist also die Sozialkompetenz. Ich finde immer, und das finde ich auch wert in Graubünden, wo ich super finde. Weil Graubünden sagt mir immer, sie sind eher konservativ, aber das finde ich auch schöne Wert. Ich schaue schon sehr darauf, dass sie ihr eigenes Emotionales erleben, dass sie ihnen das eigentlich wie mit ihnen trainieren. Dass sie auch können sagen, jetzt bin ich verrückt oder jetzt bin ich traurig und wie äußert sich das? Und welche Lösungen finden wir denn eigentlich, um gewisse Konflikte zusammen zu lösen? Das dünkt mir fast die wichtigste Erziehungsaufgabe. Sie in dem zu motivieren und zu unterstützen.
Hast du da in deinem Psychologiestudium, oder sind das jetzt auch Momente, wo du noch zurückgehst und überlegst, okay, was habe ich da einmal dazu erklärt?
Richtig.
Jetzt hast du den Gastkommentar geschrieben im Bündner Tagblatt. Folgt da noch etwas? Also ich sehe jetzt da zum Beispiel noch eine ganze Reihe, was man dann eben könnte noch weiterziehen.
Ja, ich weiss. Es ist natürlich dann wahnsinnig ruhig gewesen um die ganzen pädagogischen Einrichtungen in Chur oder überhaupt in Graubünden, wie die Jugendlichen und die Kinder damals aufgewachsen sind. Ja. Und ich finde schon, das müssen wir thematisch noch mal aufgreifen, weil das finde ich, also wenn das eben, es ist immer schwierig, wenn man nicht beide Parteien am Tisch hat und sich nicht beide dazu äußern können. Also da bin ich jetzt auf einem heiklen Weg. Aber ich habe das nicht gewusst, zum Beispiel.
Ja, vom Waisenhaus in Chur, dass dort die Übergriffe passiert.
Genau, oder allgemein von diesen pädagogischen Institutionen. Und das finde ich einfach eine Katastrophe. Es traumatisiert über ganze Familien, über Generationen.
Mhm. Verschrocken bin ich auch in deinem Kommentar, den du geschrieben hast. Du hättest das dann als erwachsene Frau, also ich nehme jetzt einmal an, dann bist du dann sicher, vor nicht so vielen Jahren ist das eigentlich her, in den 30er drin, dass du gesagt hast, was dir passiert ist und dass da die Reaktionen also eine volle Bandbreite ausgefallen sind. Vorher waren wir ja selber die Schuld, oder? Genau. Bis zu natürlich auch Aufmerksamkeit und Empathie. Ja. Hat mich sehr erstaunt.
Mir auch.
Wie steckst du das weg? Das ist irgendwie nochmal so ein Flatter.
Ja, aber dort merkt man eigentlich auch wieder die Hilflosigkeit der Gesellschaft. Eben, dass im Prinzip Frauen sind selber die Schuld oder die, die missbrauchen. Also, dann finde ich, also, dann müssen wir also hören. Also, dann finde ich, Kinder sind einfach Kinder und die haben einfach einen Schutz verdient. Fertig, Schluss.
Hast du dort dann auch die Reife gehabt, nehme ich an, um eben so Sachen abzuklemmen?
Ja, also es gibt dann auch spannende Diskussionen, oder? Ja, aber man merkt dann auch, wie weit man in dem Thema ist.
Also ich habe höchsten Respekt. Ich meine, du bist eine Person für Öffentlichkeit und stehst jetzt dazu und sagst, okay, das ist mir passiert. Ich habe höchsten Respekt vor dem. Susan Lebrimont, wir kommen ins Heute und Jetzt zurück und reden noch ein bisschen über die Zukunft von dem Unternehmen, von der SoMedia. Die Zeitungen, die sind am Serbeln.
Ja.
Wie siehst du die Zukunft von so Medien? Es sind immerhin 1'000 Arbeitsplätze, die daran hängen. Und eben, die Medienlandschaft ist im Umbruch.
Mhm. Ja, das ist so. Also die Medienwelt ist in einem Transformationsprozess. Und nichtsdestotrotz glaube ich, dass Berichterstattung eigentlich je mehr heute eine hohe Bedeutung hat. Wenn man auch sieht, in den Social Medias, wie die ganzen Informationen produziert werden, dass es Löschfirmen gibt, wo sage ich mal, widerrechtlichen Inhalt einfach löschen aus diesen Social Medias. Darum habe ich mich auch sofort aus diesen Social Medias abgemeldet.
Das ist auffallend, du bist nie nicht. Twitter, nein. Facebook, alles. Das ist bewusst in dem Fall der Entscheid, dass du dort total draußen bist.
Ja, weil ich habe einfach gesagt, das ist für mich wie ein rechtsfreier Raum. Also dort dürfen Folterszenen, also dort hat es Folterszenen drin, kinderpornografisches Material. Und die haben einfach gesagt, die tun zum Teil auch die Reichweite nicht aufgrund von dem sich entwickeln lassen. Und dann habe ich einfach gesagt, das will ich einfach nicht.
Unterstützen.
Ja. Okay. Aber das ist jedem freigestellt. Ja. Also,
es bleibt einem ganzen Haufen Zeit, um dann eben Zeitungen zu lesen, wenn man dann einmal Facebook nicht durchstrahlt jeden Tag und genau. Schaut, was ist da oben gepostet worden.
Ja, und ich finde nach wie vor, wir haben hervorragende Medienprodukte, online, also sei es digital oder offline, in dem Markt. Und man hat ja jetzt auch gesehen, mit dem Wahlkampf von Trump, also die New York Times hat ja einen wahnsinnigen Aufwind bekommen und auch, sagen wir mal, eher die linksgerichteten Medien haben auch wieder eine grosse, oder kriegen wieder zunehmend eine grosse Bedeutung. Also mit uns, es pendelt sich schon ein. Aber die Medien, die halt sehr, sehr strikt geführt werden, oder, und wo man sehr viele rechtliche Vorgaben macht, sind halt in Europa im Moment so ein bisschen der Transformationsphase, sagen Sie mal so.
Dein Job bleibt auf jeden Fall spannend, unser Job bleibt auf jeden Fall spannend. Susan Lebrimont, vielen Dank, dass du erzählt hast in dieser Sendung RSO im Gespräch. Ich wünsche dir und deiner Familie nur das Beste und danke, dass du da bist.
Danke auch.
Euch danke für's Zuhören. Mein Name ist Katharina Balzer.
RSO im Gespräch.